Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Es war ein letzter magischer Abend vor dem Lockdown. Melbourne muss wieder in den Lockdown 5 Tage lang, weil es wieder Fälle gegeben hat in einem Hotel. Und es ist die britische Variante, die hochaggressive und hochinfektiöse Variante. Und Dan Andrews, der Premierminister von Victoria, macht kein großes Rumzacken. Da wird sofort wieder Stufe 4 gezündet in Melbourne. Tennis wird weiterhin gespielt. Systemrelevanz haben die Tennisspieler und Spielerinnen. Wie das zu bewerten ist, das müssen wir dann auch ein bisschen den Australiern überlassen, weil wir können es nur von außen bewerten. Aber wir haben heute einen fantastischen Tennistag erlebt, das können wir, glaube ich, sagen. Und es ist wahrscheinlich der vorerst letzte hier vor Zuschauern. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es war irgendwie zu befürchten, dass wir wieder einen Lockdown erleben werden, weil dass wir 14 Tage oder 3 Wochen Glück haben, davon war irgendwie nicht auszugehen. Es sind Reiserückkehrer gewesen, es ist ein Hotel gewesen, es hat sich sehr schnell ausgebreitet und einer der Infizierten war 7 Stunden lang in einem sehr weit besuchten und sehr viel besuchten Café, dass das nicht gut gehen konnte.
Ja, und was wir ja in Australien immer wieder sehen, sind eben solche ganz kurzen Lockdowns. 2, 3, 4, 5, 6 Tage, um überhaupt zu verhindern, dass sowas übergreifen kann. Eben diese wenigen Fälle, die dann festgestellt werden. Und hier hat man ja anscheinend mehrere Anzeichen gesehen. Du hast das angesprochen, das Hotel, dann die Person, die sich so lange im Café aufgehalten hat. Dann scheint man ja auch Abwasserproben genommen zu haben und dort sehen zu können, dass es wohl aktuelle Fälle im Moment gibt, die aber noch nicht entdeckt sind. Und ja, so kommt dann wieder ein Lockdown zustande. Ich bin sehr gespannt, ob der dann eben nach 5 Tagen aufgehoben wird und wir dann ab dem Viertelfinale, müsste es ja sein, der Damen oder der Herren, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir dann wieder Zuschauer und Zuschauerinnen sehen werden oder ob das Turnier jetzt quasi in der Pandemie-Realität zu Ende geht, also in der Pandemie-Realität, wie wir sie eigentlich fast überall sonst auf der Welt erleben.
Wir werden am Morgen 5 Tage mindestens ohne Zuschauer erleben und man hat sich ja so ein bisschen dran gewöhnt auch schon. Man gewöhnt sich so schnell an gute Dinge. Es war so eine tolle Stimmung die letzten Tage. Es war so schön, mal wieder Zuschauer zu leben. Es ist so traurig und es ist so schade und ich kann natürlich die Australier verstehen, die da nicht wirklich viel Spaß verstehen. Die Spielerinnen und Spieler sind jetzt systemrelevant. Das heißt, sie dürfen weiterspielen. Sie dürfen sich auch 2 Stunden außerhalb des Hauses bewegen. Das ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, gerade in Melbourne. Ich will mich gerne aus diesem Thema raushalten und da keine Meinung übernehmen. Das überlasse ich gerne den Australiern. Wie sieht's bei dir aus?
Also ein großes Wort, ne? Systemrelevant. Wir wissen, wer sonst systemrelevant ist oder wie diese Definitionen halt geführt wurden in den letzten 12 Monaten der Pandemie. Und bei mir hinterlässt schon gewisse Bauchschmerzen, aber ich kann halt auch verstehen, dass sie es weiterführen. Ich muss allerdings eben auch nicht mich in den Lockdown währenddessen setzen. Also einfach für mich zu sagen, trotzdem ein komisches Wort in diesem Zusammenhang.
Klar, und es ist, wie gesagt, oft für uns ist es einfach, das zu sagen. Wir leben auch in einem quasi Lockdown, aber mir steht es dann nicht zu, da ein Urteil drüber zu mir zu erlauben. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das in Melbourne nicht so schlimm ist und dass wir, dass die Melbourner das relativ schnell in den Griff bekommen und vielleicht zum Finalwochenende dann nochmal raus können und vielleicht auch nochmal wieder Normalität erleben werden. Und Tennis ist nicht das Wichtigste. Tennis war das Wichtigste heute in der Melbourne Arena, Hisense Arena, Vodafone Arena und jetzt heißt sie John Cain Arena. Dort hat Nick Kyrgios gespielt gegen Dominic Thiem. Und es war zum letzten Mal vor diesem Lockdown laut, es war wild, es wurde rumgegrölt. Ich habe es auf Twitter geschrieben, es fühlte sich an wie eine Hinterhofprügelei. Es fühlte sich an wie ein englisches Pub an einem Freitagabend, wo es laut ist, wo nur einer in der Mitte sitzt und gerne sein Bier trinken wollen würde. Das war Dominic Thiem. Der war der einsamste Mensch heute auf dem Court. Nee, gegen Nick Kyrgios und gegen frenetische Australier, die von Nick Kyrgios angefacht alles versucht haben, um ihren Jungen nach vorne zu peitschen. Es war ein wildes, aufregendes Match. Es war ein tolles Match. Und Dominic Thiem hat es am Ende gewonnen. Und hätte er die beiden Breakbälle anfangs des 3. Satzes nicht abgewehrt, vielleicht säßen wir jetzt schon seit 2 Stunden und würden darüber nachdenken, wie Nick Kyrgios das Achtelfinale erreicht hat.
Und trotzdem wird Dominic Thiem wahrscheinlich auf das Match gucken und es wird für ihn selbsterklärend sein, warum er es gewonnen hat. Denn das ist ja so ein bisschen, was er uns auch in den letzten, naja, wahrscheinlich mindestens 12 Monaten hat mittlerweile wissen lassen, dass er sehr daran glaubt, solche Matches vor allem auch über seine Physis gewinnen zu können. Und hier war es ja dann der Klassiker, dass er ihn nicht unbedingt ausgesessen hat, aber dass er sich am Ende eben doch auf seine höhere körperliche Leistungsfähigkeit und damit natürlich auch auf eine höhere Konzentrationsfähigkeit verlassen konnte. Und wenn man auch so ein bisschen bei Statistiken schaut, es ist eins der ganz wenigen Matches in diesen schnellen Bedingungen, wo der Spieler gewonnen hat, der weniger Punkte ja, bei diesen kurzen Ballwechseln gewonnen hat. Und da war der Unterschied relativ signifikant. Ist natürlich auch einfach zu erklären bei dem Monster Surf, das Kyrgios hat und den Waffen, mit denen er schnell einen Punkt beenden kann. Aber Thiem hat quasi dann erst Distanz schaffen können, so länger der Ballwechsel ging. Und das überrascht einen jetzt natürlich nicht, wenn man sich die beiden Spielertypen anschaut. Aber es ist natürlich trotzdem eine Fähigkeit, das dann abrufen zu können, wenn es wirklich so eng wird. Und Thiem hatte immer wieder kommuniziert, dass er sich ein Vorbild an Djokovic genommen hat, gerade in der Gestaltung von Tiebreaks. Also keine Fehler machen, konzentriert sein, wenn es drauf ankommt, quasi alles richtig machen und drauf schauen, dass der Gegner die Fehler macht. Und das ist ihm dann heute wieder in den allerengsten Situationen gelungen. Er war derjenige, der dann hyperfokussiert, hyperkonzentriert war. Und es ist beeindruckend. Es ist ein weiteres Mal, das unterstreicht, wie gut Dominic Thiem mittlerweile ist. Und das ihn wahrscheinlich zu Recht zu dieser Gruppe von Djokovic, Federer und Nadal zählen.
Wir haben mal vor ein paar Jahren über seine Niederlage gegen Juan Martín del Potro bei den US Open gesprochen. Das war vielleicht so ein kleiner Wendepunkt, weil seitdem gewinnt er solche Matches. Und er war trotzdem in den ersten zwei Sätzen, muss er sich das selbst zurechnen, dass er hier passiv war, dass er immer wieder auf die Rückhand von Kyrgios serviert hat, der mit der Rückhand extrem gut retourniert hat heute, dass er nicht die Initiative übernehmen konnte, dass er sich das Spiel hat aufzwingen lassen von Kyrgios. Den Vorwurf wird er sich gefallen lassen müssen.
Ja, und trotzdem wird er wahrscheinlich sagen, ja, das ist jetzt halt Teil meines großen Plans. Also so würde ich es mal auf ihn interpretieren. Und in seiner Verfassung kann er das auch machen. Ich weiß nicht, ob ich so angehen würde, aber ich bin halt auch niemand, der eine herausragende Fitness hat. Niemand, der Dominic Thiem ist. Und eine Sache, die mir zum Beispiel auch nochmal auffällt, wenn ich gucke, bei den Ballwechseln, die länger als 9 Punkte waren, hat Kyrgios am Ende 15 Unforced Error gemacht und Thiem hat 2 gemacht. Und das ist halt am Ende die Punkte, die hier den Unterschied gemacht haben. Ist natürlich nicht ganz so simpel, aber das ist ungefähr die Differenz zwischen beiden. Und Thiem wird halt einfach sagen, ja, das bisschen Passivität ist für mich aber auch erhöhte Sicherheit. Und dadurch weiß ich einfach, dass mein Grundlevel so hoch ist, dass mein Gegner eine außergewöhnliche Leistung, wenn er lange Zeit wird, bringen müssen, um mich zu besiegen. Und ich denke, so blickt er auf so ein Match und so blickt er auch darauf, wenn man ihn jetzt damit konfrontieren würde, ob er da jetzt passiv gewesen ist.
8 Punkte hat Kyrgios gemacht nach dem 15-40 im ersten Spiel des dritten Satzes beim Aufschlag von Dominic Thiem. Das ist definitiv zu wenig. Das ist absolut viel zu wenig. Kyrgios hat hinterher gesagt in der Pressekonferenz, er sei stolz auf sich und seine Leistung. Er hätte ein knappes Jahr nicht gespielt. Er wäre ganz, ganz nah dran an einem der besten Spieler gewesen und er hätte sich nichts vorzuwerfen. Er hätte alles reingeworfen und hätte er das Break gemacht im ersten Spiel des dritten Satzes, dann hätte er es wahrscheinlich gewonnen. Und ich will da gar nicht groß widersprechen. Aber 8 Punkte in 3 Sätzen zu machen beim Aufschlag des Gegners, ist einfach zu wenig. Und dann kannst du auch nicht sagen, ich hätte es gewinnen müssen.
Das ist zu wenig und was halt auch zu wenig ist, sind seine Leistungen zwischen den Slams. Ich glaube, das kann man halt einfach mal so sagen. Da stellt er sich halt selber ein Bein. Er war derjenige, der jetzt in der letzten Runde gegen Humbert spielen musste. Er war derjenige, der jetzt schon wieder früh auf einen der Top-Gesetzen getroffen ist, weil er halt nicht in der Lage ist, sich ein vernünftiges Seeding bei den Grand Slams um ihn zu erspielen. Und wir wissen alle, er hat die Fähigkeiten zum Top-20-Spieler. Und das ist auch völlig okay, wenn es in seiner Persönlichkeit nicht angelegt ist, dass er das nicht abrufen kann. Aber dann wird er halt auch immer wieder in solche Situationen hineinlaufen. Und dann ist halt die Frage, ob er jetzt auf Dauer irgendwo zwischen der 2. und 4. Runde von Grand Slam strandet, weil er dann einfach immer wieder auf Spieler treffen wird, die so weit oben im Ranking sind. Und einen wie Humbert kann er rausnehmen, den 2. wie Thiem dann eben nicht.
Philipp Joubert mal wieder ein bisschen streng. Am Ende des Turniers wird er wieder eine 2- vergeben.
Ja, wenn ich streng bin, ist das doch schon eine gute Note, oder?
Dominic Thiem hat dieses Achtelfinale erreicht und er trifft auf Gregor Dimitrov. Da müssen wir nicht drüber sprechen heute über das Match. Der hat gegen einen verletzten Pablo Carreño Busta gespielt. Mit 6:0, 1:0 führte er, als Carreño Busta dann aufgeben musste. Gregor Dimitrov gegen Dominic Thiem, das wird keine Hinterhofprügelei. Ich glaube, das wird eine Styler-Show.
Ja, ja, alleine schon wegen Dimitrov.
Ja, ja.
Also, den kann man sich jetzt nicht vorstellen in der Hinterhofprügelei. Da müsste sich erstmal die Lederjacke dafür ausziehen. Und aber das macht, das weiß ich nicht.
Das steht zu bezweifeln, absolut. Auf jeden Fall hat Dominic Thiem jetzt das Achtelfinale erreicht und er trifft auf Gregor Dimitrov. Wer heute auch das Achtelfinale erreicht hat und das überraschend souverän, das ist Alexander Zverev gewesen. Der hat gegen Adrien Manarino gewonnen mit 6:3, 6:3 und 6:1. Letztes Jahr haben die beiden dreimal gegeneinander gespielt. Jedes Mal hatte Zverev Probleme mit diesem Spiel ohne Schnitt von Manarino. Bei den US Open in 4 Sätzen hatte Manarino den ersten Satz gewonnen. Irgendwann im zweiten hatte ihn Zverev geknackt. In Köln haben die beiden gegeneinander gespielt. In Paris in der Halle haben sie nochmal gegeneinander gespielt. Beides mal ganz knappe Matches. Dieses Mal ging es 6-3, 6-3, 6-1 aus für Alexander Zverev, der vor allen Dingen meiner Meinung nach beim Return eine hervorragende Leistung gebracht hat. Ich habe das mal verglichen. Er hatte bei diesen drei Matches letztes Jahr immer so 32% der Punkte beim Aufschlag von Manarino gewonnen. Dieses Mal waren es über 40.
Spielt natürlich mit rein, dass Manarino am Ende nur 51% erster Aufschläge reinbekommt. Und das ist nicht gut genug, um einen Spieler vom Kaliber von Zverev in Gefahr zu bringen. Da müsste Manarino wahrscheinlich 65-70% reinbringen. Und selbst dann wäre es bei so einer Leistung von Zverev wahrscheinlich eng geworden. Nur sagen schon, hat gut retourniert. Am Ende hat Manarino jetzt auch nicht dominieren können über das erste Serve und er hat keinen schlechten ersten Aufschlag. Also das war eine gute Leistung von Zverev kombiniert mit einem Manarino, der halt beim Aufschlag nicht abrufen konnte, was er normalerweise abrufen kann. Und so ist ja wahrscheinlich eine der souveränsten Grand-Slam-Leistungen von Zverev herumgekommen, an die ich mich jetzt erinnern kann, so über die letzten 2-3 Jahre. Gerade in den ersten Runden, da hat er ja doch ab und an mal Probleme gegen Spieler von dem Kaliber von Manarino. Und hier kann man nur sagen, das hat er sehr souverän gelöst.
Zverev hat sich insgesamt relativ souverän hier bislang durch dieses Turnier bewegt. Wenn man sich das anschaut, in der zweiten Runde gegen Maxime Cressy hat er in 3 Sätzen gewonnen, hatte sehr, sehr viel Geduld bewiesen. In der ersten Runde musste er dann einen Satz abgeben, aber auch dort hat er Geduld bewiesen in einer sehr trickreichen ersten Runde und jetzt in 3 Sätzen. Dass er so unspektakulär durch die erste Woche geht, ist ja auch noch nicht so richtig, hat man sich noch nicht so richtig dran gewöhnt.
Nee, und jetzt kommt ja lustigerweise in der nächsten Runde mit Dusan Ljajovic, jemand, gegen den er schon 2x 5 Sätze bei den French Open gespielt hat. Beides mal ein klein bisschen überraschend, also das wird wahrscheinlich ein ganz guter Gradmesser. Passiert das jetzt wieder? Geht es jetzt wieder tief in den 5. Satz oder kann er sich dieser Aufgabe dann auch eher souverän entledigen?
Alexander Zverev war hinterher in der Pressekonferenz, die so ein bisschen strange ausgefallen ist, weil er war, zu Jokusen aufgelegt und die war eher etwas untypisch, diese Pressekonferenz, die wir gehört haben. Aber auf meine Frage hat er ordentlich und vernünftig geantwortet und das hören wir jetzt mal gerade.
Ich wollte auf das klare Match heute zu sprechen kommen und habe mir die Statistiken angeguckt. Der Return war heute wohl sehr, sehr stark. Wir haben über 40% der Punkte nach dem ersten Aufschlag von Manarino. War das auch Ihr Gefühl, dass Sie den Ball beim Return wirklich gut im Schläger hatten?
Generell denke ich, dass ich ganz okay gespielt habe. Ob es beim Aufschlag war, ob es beim Return war. Ich habe versucht, doch irgendwo aggressiver zu spielen, als ich es die letzten paar Male gemacht habe gegen Manarino, weil jedes Mal, wenn er in Rhythmus kommt, ist er ein extrem schwieriger Gegner und er ist jemand, der von der Grundlinie wenig Fehler macht, aber auch extrem flach und schnell spielen kann. Deswegen habe ich versucht, ihm so wenig wie möglich Chancen zu geben und etwas aggressiver zu spielen, als ich die letzten paar Male gemacht habe und ich denke, das hat gut funktioniert heute.
Ja, dem kann man nicht so richtig viel hinzufügen. Alexander Zverev steht im Achtelfinale und er trifft jetzt, du hast es gesagt, auf Dusan Ljajovic. Der hat nämlich heute seine Runde gegen Pedro Martinez gewonnen, nachdem er den ersten Satz verloren hatte mit 6:7. Zweiter Satz war auch noch relativ nervös, 7:5. Aber dann hat er ihn in Sätzen 3 und 4, hat er ihn, entschlüsselt und hat in 4 Sätzen gewonnen. Dusan Ljajovic gegen Alexander Zverev 2018 und 2019 bei den French Open. Eins habe ich live gesehen in der Stierkampf Arena damals noch. Das war eine rechte Quälerei. Ich glaube nicht, dass das wieder eine Quälerei wird, weil Zverev auf diesem schnellen Boden anscheinend sich wirklich wohl fühlt und Ljajovic, muss man sagen, ist hier da der Außenseiter.
Ja, bin gespannt drauf. Ljajovic ist heute auf jemanden getroffen, Pedro Martinez, der für mich so ein bisschen ein Leichtgewicht ist. Jetzt einfach ein spielerisches Leichtgewicht, wobei man sagen muss, er hat unter Umständen die meisten Netzangriffe des Turniers bisher hingelegt mit 70 Mal ist er vorne am Netz gewesen. Aber er hat eben nicht unbedingt die Power, um jemanden wie Lajovic in Gefahr zu bringen. Und das hat Zverev natürlich schon. Und Lajovic, wer ihn noch nicht so häufig gesehen hat, ist so ein bisschen, ich sag mal, Wawrinka ohne das Besondere. Auch jemand, der durchaus Power entwickeln kann, der jetzt aber eben nicht nochmal den Raketenmodus zünden kann. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich durchaus viele auch unterhaltsame Ballwechsel erleben werden, vielleicht auch längere, aber dass Zverev da dann doch einfach der bessere und solidere Spieler ist, da müsste er sich schon selber ein Bein stellen, dass er da rausgeht.
Alexander Zverev gegen Dusan Lajovic ist eine vierte Runde, die wir erleben werden. Eine weitere vierte Runde, die wir erleben werden, ist Felix Auger-Aliassime gegen Aslan Karatsev. Aslan Karatsev hat Diego Schwartzmann heute fein säuberlich zerlegt. 6-3, 6-3, 6-3. Hat 50 Winner geschlagen. Ist seit August, September in Topform. Wir haben letztes Jahr im September haben wir eine Ausgabe Challenger Corner über Aslan Karatsev gemacht, weil er da schon kein Spiel verloren hat. Jetzt spielt er sein allererstes Grand Slam Turnier und steht im Achtelfinale und hat Diego Schwartzmann aber sowas von die Ohren lang gezogen. Das war beeindruckend.
Und du hast angesprochen, 50 Winner, 5 für Schwartzmann. Das sieht man jetzt auch eher selten, wenn ein Top-10-Spieler auf einen Spieler außerhalb der Top 100 trifft. Und es erinnert mich so ein klein bisschen an die absolute Hochphase von Cilic, wenn Cilic wirklich alles regeln konnte über Aufschlag und Vorhand. Und hier sind so viele kurze, entscheidende Punkte drin gewesen, wo Karatsev sich den Punkt einfach sehr gut vorbereitet mit einem Aufschlag schon nach außen und dann einfach die nächste Vorhand so sicher reinzieht oder wo er den Return genau richtig setzt, um dann nochmal eben mit der Vorhand hinten ins Eck zum Beispiel zu spielen. Und das ist schon sehr beeindruckend, sehr souverän, wie er das macht. Dass er hier jemand wie Schwartzmann so abfiedelt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin gespannt, ob Auger-Aliassime nicht ein bisschen zu... Ja, Auger-Aliassime, sagen wir mal so, kann wesentlich mehr abrufen vom Spielerischen her als ein Karatsev. Kann natürlich sein, dass der sich da auch mit demselben Wurf durchservieren wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass Auger-Aliassime einfach zu viel in seinem Spiel hat, als dass Karatsev da auch noch weiterkommt. Wenn er das schafft, ja, dann ist es ein Lauf, wie wir ihn wahrscheinlich wirklich schon lange nicht mehr gesehen haben. Qualifikant beim Debüt ins Viertelfinale dann, also da kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern, dass das zu häufig passiert ist in den letzten 20, 25 Jahren.
Auger-Aliassime hat heute gegen Denis Shapovalov 7-5, 7-5, 6-3 gewonnen. Wir haben über Auger-Aliassimes Probleme in Finals gesprochen. Wenn er nicht in dem Finale steht, wenn es eine dritte Runde ist, wenn es dann auch noch gegen einen seiner besten Freunde ist, wenn es gegen einen Landsmann ist, da ist er die Ruhe selbst. Und dann ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie Auger-Aliassime sich die Schwächen des Gegners vornimmt, die bearbeitet und dann ganz ruhig sein Ding durchzieht. Das war heute eine beeindruckende Vorstellung gegen jemanden wie Shapovalov, der in guter Form war und der in den letzten Wochen und Monaten wirklich herausragendes Tennis gespielt hat. Dieser so klare Sieg hat mich überrascht.
Ja, mich auch. Und trotzdem sieht man halt, wo Auger-Aliassime natürlich hingehen kann. Und ich glaube, die meisten Leute würden zustimmen, wenn man jetzt tippen würde, wer hat die bessere Karriere, Shapovalov oder Auger-Aliassime, dann wird es wahrscheinlich Auger-Aliassime sein, einfach weil er noch ein bisschen mehr Power hat, weil er die aber mit Präzision kombinieren kann, weil er einfach ein herausragender Athlet ist. Also das Potenzial ist immer noch so offensichtlich, ob er es je wird komplett abrufen können. Das wird dann eben auch an so Faktoren liegen, wie kann er Finals gewinnen. Aber es ist schon beeindruckend, wie hoch das Grundniveau an sich ist. Und wenn dann mal so ein Aufschlagstag wie heute dabei ist, dann hat er halt auch wenig Probleme im Endeffekt gegen jemanden wie Shapovalov, der solide Top 15 ist. Und ich kann mir bei Auger-Aliassime wirklich im Moment alles vorstellen, dass er schnell in die Top 5 einzieht, aber eben auch, dass er noch ein paar Jährchen genau auf dem Level rumhängt, auf dem er jetzt ist. Und das wird vermutlich dann in diesen richtig wichtigen Matches entschieden werden. Mhm.
Felix Auger-Aliassime, die Decke scheint auch ein bisschen höher zu sein als bei Shapovalov, oder?
Naja, also wenn man jetzt wirklich auf die ganz Jungen guckt, die von unten kommen, dann ist sie wahrscheinlich nur noch bei Sinner so hoch. Einfach weil er eben kombiniert Athletik mit Solidität und Power. Und die allerwenigsten können alle drei Elemente abdenken. Und ich sehe eigentlich keine fundamentale Schwäche bei ihm, außer eben, dass er immer wieder stolpert über Hürden, die er sich selber gesetzt hat. Und Shapovalov ist ein Styler vom Herrn, könnte aber eben wirklich so ein bisschen an diesem Dimitrov-Syndrom dann zugrunde gehen, dass es zwar alles wunderbar anzuschauen ist, aber vielleicht nicht die letzte Konsequenz hat.
Jetzt halt mal die Bälle mal flach, Gregor Dimitrov. Er hat ja schon ein bisschen länger oder viel mehr Spiele im Nacken als Félix Auger-Aliassime. Wie gesagt, bei Félix Auger-Aliassime ist diese Finalstatistik 0 zu 7, 0 zu 14 Sätze, die ist halt etwas besorgniserregend. Aber wir werden es erleben in den nächsten Jahren und ich freue mich.
Ganz kurz, ich hatte Schapovalov mit Dimitrov verglichen.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, gar kein Problem. Also da sehe ich halt, dass er ein bisschen zu sehr Styler ist und vielleicht nicht die letzte Konsequenz hat, um einen Punkt sich effektiv aufzubauen und effektiv abzuschließen. Das ist ja so ein bisschen die Kritik an Dimitrov. Ein bisschen was sehe ich da mittlerweile auch bei Schapovalov. Ich frage mich eben wirklich, wird er je so eine Power entwickeln können wie Auger-Aliassime? Und heute gefühlt hatte Auger-Aliassime 5 bis 10 km/h mehr in jedem Schlag drin.
Ich habe eine Frage auf Twitter eines Hörers beantwortet, deswegen habe ich nicht gerade so richtig zugehört. Da verzeih mir bitte. Milos Raonic hat in Form oder ja, so ein bisschen in der Form eines Buchhalters seine Aufgabe heute erledigt. Gegen Martin Fucsovics hat er mit 7-6, 5-7, 6-2, 6-2 gewonnen. Die ersten zwei Sätze waren absolut kompetitives Tennis von beiden und Martin Fucsovics hat klar mitgehalten. Aber irgendwann hatte sich Raonic Fucsovics so zurechtgelegt, dass er dann wirklich sein Spiel durchziehen konnte, überhaupt keine Zweifel mehr bei seinem Aufschlag hat aufkommen lassen und Fucsovics musste so viel arbeiten, um seine Aufschläge durchzubringen und Raonic mit einer Bärenruhe hat dieses Match nach Hause gebracht im Achtelfinale. Steht da jetzt. Raonic, wie gesagt, das ist, also der hat sein Zen erreicht.
Ja, und Fucsovics wirkte dann auch ein bisschen platt. Ja. Er war ja derjenige, der vor zwei Tagen dieses ewig lange Match gegen Wawrinka gewonnen hat, was wahrscheinlich für jemand wie ihn auch einfach mental unglaublich anstrengend ist, weil er jetzt das auch noch nicht 50 Mal durchgemacht hat, dass er das Spieler vom Kaliber Wawrinkas in so einem engen Match schlägt. Und da wirkte Raonic, Zen trifft es halt schon, obwohl er wahrscheinlich ein anderes Wort mit drei Buchstaben nutzen würde, der CEO, als den hat er sich einmal bezeichnet. Und so geht er hier halt durch. Das ist die Frage, was der CEO in der nächsten Runde reißen kann.
Wir haben leider zeitliche Restriktionen, was unseren Podcast angeht. Deswegen können wir nicht auf die Entscheidung des Matches zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz warten. Die Menschen, die jetzt gerade in der Halle sind, müssen jetzt die Halle verlassen oder das Stadion verlassen. Der Schiedsrichter hat gerade bekannt gegeben, dass die Zuschauer das Stadion verlassen müssen. Er hat sie gebeten, die Stadien zu verlassen. Es ist eine ganz, ganz skurrile Situation. Taylor Fritz hat die ersten beiden Sätze verloren, 6 zu 7, 4 zu 6. Hat den dritten Satz gewonnen, 6 zu 3, führt im vierten mit Break. Novak Djokovic ist verletzt. An einer Rippe anscheinend, so wie es aussieht. Er hatte schon einen Medical Timeout gebraucht. Er ist nicht fit. Eventuell gibt es hier noch die ganz große Sensation. Leider können wir das nicht nach dem Match aufnehmen, unseren Podcast. Deswegen tut uns das leid. Wir werden auf jeden Fall morgen im Podcast darüber sprechen nochmal. Aber es ist eine ganz skurrile Situation jetzt gerade. Die Spieler verlassen auch gerade das Stadion und warten jetzt darauf, dass die Zuschauer gehen.
Ja, mir ist gerade die Batterie auf meinem anderen Computer ausgegangen, von daher kann ich es nicht sehen. Aber wir können mal kurz ein bisschen über das Match bisher sprechen, denn Fritz, auch ja jemand, der bisher nicht unbedingt sein Potenzial abgerufen hat in seiner Karriere, was auch einfach daran liegt, dass er zwar einen wunderbaren Aufschlag und wunderbare Grundschläge hat, aber jetzt athletisch eher außerhalb der Top 100 anzusiedeln ist. Und hier muss man sagen, kommt ihm natürlich der schnelle Court entgegen und auch die Bedingungen oder eben auch die Bedingungen, in der Djokovic ist. Aber er gestaltete schon sehr souverän hinter seinem Aufschlag und ist in genug Rallyes drin, auch wenn er in den allerlängsten natürlich meistens gegen Djokovic verliert. Da wird dann dieser Unterschied eben in Athletik, in der Balance, in überhaupt im Bewegungsablauf klar. Aber es ist vielleicht bisher eben das Fritz-Match in seiner Karriere, obwohl er natürlich auch schon ein paar enge Geschichten dabei hatte. Letztes Jahr diese 5-Satz-Niederlage gegen Schapovalov bei den US Open, die nicht hätte sein müssen. Aber hier kann er zum ersten Mal wirklich so ein bisschen andeuten, wie es um ihn steht. Und vielleicht, wenn wir die Bedingungen aus den 90ern hätten, ganz schnelle Courts, vielleicht wäre er dann schon ein Top-10-Spieler und wir würden gar nicht so kritisch auf ihn schauen. Bin mir auch nicht sicher.
Ich bin gespannt, wie jetzt die Pause auf Fritz sich auswirkt und auf Djokovic sich auswirkt. Es sind auf jeden Fall Szenen, die wir so noch nicht gesehen haben, die sehr, sehr schade sind. Und es ist halt sehr konsequent dann auch von der Regierung von Victoria. Die Menschen müssen um 12 Uhr dann zu Hause sein, beziehungsweise dort sein, wo sie übernachten werden. Novak Djokovic oder Taylor Fritz wird gegen Milos Raonic spielen. Wir haben noch ein paar Doppel-News. Heute haben Jannik Hanfmann und Kevin Krawitz verloren ihr Match gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Und das war mit 5 zu 7 und 3 zu 6. Yannick Hanfmann ist für Andreas Mies eingesprungen und es gibt Neuigkeiten rund um Andreas Mies. Der hat sich nämlich gestern einer OP unterzogen. Aber lassen wir Kevin Krawitz mal selber hören, was passiert ist, beziehungsweise was im Match passiert ist und was mit Andreas Mies ist.
Also grundsätzlich war ja klar, war das blöd mit dem Andi und dann habe ich mich sehr, sehr gefreut, mit dem Yannick zu spielen, weil und bin jetzt pissed natürlich nach dem Match, weil wir spielen richtig gut. Also wir haben ein gutes Niveau und klar, ich meine, ich habe vorher mir schon gedacht, okay, Herr Bernhard Hüb brauche ich jetzt unbedingt nicht in der Nähe und genauso kam es leider. Also ich habe auch zum Yannick gesagt, mir wie jedes andere Doppel lieber gewesen, so blöd es klingt, aber ich finde halt die zwei eigentlich am unangenehmsten, noch keinmal gewonnen, auch mit dem Andi noch keinmal gewonnen. Von dem her ist es unglaublich schwer, irgendwie zu spielen und deswegen ja, nervt es mich halt, dass wir jetzt so, ja, ich will jetzt nicht sagen Auslosungspech oder so, klar muss sie irgendwann jeden schlagen, aber vielleicht, dass man nicht in der Nähe von denen gewesen wären, hätte ich es mir gerne angeschaut, wie wir gegen die anderen Teams gespielt hätten, weil wir haben sehr, sehr gutes Niveau und es ist ja sau ärgerlich jetzt natürlich, jetzt in der zweiten Runde da rauszugehen, aber man muss es auch akzeptieren heute leider. Also dass sie einfach ein paar Sachen besser gemacht haben und wie der Yannick schon vorhin gemeint hat, man kriegt halt Mini-Chancen und die haben wir halt nicht genutzt und ich meine, wir hatten keinen Breakball das ganze Match, war halt schwierig dann zu gewinnen. Und ja, wie es weitergeht mit dem Andi, der hat gestern eine OP gehabt und der ist jetzt erst, also der hat mir jetzt gestern auch geschrieben, der ist jetzt 6 Monate raus erst.
Und wir hören dann auch noch Yannick Hanfmann, weil die beiden haben gut miteinander gespielt. Warum spielen die einfach nicht weiter zusammen? Das hat Yannick Hanfmann dazu gesagt.
Schön wäre es, ja. Mein ja. Ranking ist leider richtig schlecht. Deswegen, ich habe kein Doppelranking. Ich habe ein 100er Einzelranking. Und ich kann dem Kevin einfach auch nicht sagen, ich spiele jetzt das und das und das Turnier. Und da ist es bei mir der Kalender so ein bisschen unregelmäßig und ich glaube, ja, also ich nehme immer mit, wenn ich mit ihm spielen kann, ich würde immer gerne spielen, aber das ist seine Entscheidung und ja, kannst du was zu sagen?
Ja, also ich würde auch liebend gerne mit Yannick spielen, nur klar, ich meine, muss natürlich bei den Cuts ist natürlich bei den 500 oder beim 1000er ziemlich hoch und da werden wir nicht reinkommen, leider, und aber ich glaube, die eine oder andere Woche wird sich wahrscheinlich ergeben. Ja, mein Plan ist jetzt erstmal ein paar Wochen vielleicht mit dem Struffi zu spielen und dann mal schauen, wie es dann weitergeht.
Gebrauchter Tag für Kevin Krawitz. Angstgegner im Doppel bekommen, das verloren, dann sagen, er kann nicht mit seinem Kumpel weiterspielen, der mit dem er richtig gut zusammenpasst und das mit dem mit seinem Doppelpartner, mit dem er 2 Grand Slams gewonnen hat, das ist für das nächste halbe Jahr erstmal gestrichen. Ich habe gehört, Andreas Mies hat einen Knorpelschaden. Er hat ja schon seit Ewigkeiten hat er schon Knieprobleme und jetzt musste er sich dieser OP unterziehen. Und ja, das sieht im Moment nicht gut aus für Andreas Mies. Und Kevin Krawitz wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich mit Jan-Lennard Struff zusammenspielen. Die beiden kommen nämlich in diese Doppelrankings rein. Und mit Yannick Hanfmann wird das so nicht funktionieren. Gebrauchter Tag für Kevin Krawitz auch.
Ja. Vielleicht ein gebrauchtes halbes Jahr, muss ja. Man mal gucken. Was fällt in den nächsten 6 Monate rein? French Open,
Olympia.
Zweifacher Titelverteidiger, Wimbledon, vielleicht Olympia,
ja.
wenn Olympia stattfindet, mal gucken. Ist jetzt natürlich die ungünstigste aller Phasen gewesen. Auf der anderen Seite ist Struff natürlich schon ein sehr guter Doppelspieler, mit dem ja schon der ein oder andere zusammenspielen wollte. Also den beiden ist sicherlich zuzutrauen, auf was zu reißen.
Kevin Krawitz und Yannick Hanfmann sind also ausgeschieden. Auch ausgeschieden sind Laura Siegemund und Kevin Krawitz. Die haben gegen das japanische Mixed Shibahara und Ben McLachlan verloren in 2 Sätzen. Also ist es hier auch raus. Nur noch Dominik Köpfer ist im Wettbewerb im Herrendoppel dabei. Der spielt morgen mit Tennis Sundgren. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kommen wir zu den Damen. Und die haben dann Achtelfinale. Da sind 3 von diesen Achtelfinals, die wir jetzt sehen werden, könnten auch Finals sein. Ohne weiteres. Ohne, dass man sich in irgendeiner Weise was zurechtlügen müsste oder so. Das ist ein unfassbares Line-Up, was wir dort erleben. Das gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de und unserem Daily Down Under.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ein Achtelfinale zum Verlieben in der oberen Hälfte der Damen. Das muss man sich dann auch, die untere Hälfte der Damen, Entschuldigung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben so ein bisschen den Opener, Su Weishe gegen Marketa Vondrushova. Dann haben wir Garbiñe Muguruza gegen Naomi Osaka, Arina Sabalenka gegen Serena Williams und Iga Świątek gegen Simona Halep. Philipp, wenn wir uns das hätten aufmalen dürfen, wir hätten es nicht viel anders aufgemalt.
Ja, also ich meine, es spricht natürlich für die vielgerühmte Tiefe des Damenfeldes, dass solche Begegnungen schon so früh möglich sind. Und das Spannende hier ist ja, dass zwei Matches dabei sind, wo die Spielerinnen noch nie aufeinander getroffen sind. Sowohl Williams Sabalenka als auch Muguruza gegen Osaka haben wir noch nie gesehen. Und das ist dann ja etwas, was einen nochmal zusätzlich neugierig macht.
Was total skurril ist, weil Muguruza und Osaka haben beide mehrfach Grand Slams gewonnen. Serena Williams hat ein paar Grand Slams gewonnen. Arina Sabalenka ist auf der Tour seit 2 oder 3 Jahren ganz, ganz vorne mit dabei. Dass es diese beiden Paarungen noch nie gegeben hat, ist das ganz Skurrile an der Geschichte. Also ich bin hochbegeistert und wir werden wahrscheinlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wirklich ganz, ganz tolle Frauenmatches erleben. Aber lass uns mal über die Matches sprechen, so wie sie gelaufen sind. Sie sind nämlich relativ einseitig verlaufen, alle miteinander. Das engste Spiel, das hatte Serena Williams gegen Anastasia Potapova. Die musste sich richtig reinkämpfen, lag im ersten Satz mit 3-5 zurück, konnte dann aber noch 4 der nächsten 5 Spiele gewinnen, den ersten Satz mit 7-6 gewinnen. Und der zweite Satz, da hatte sie Potapova ein bisschen geknackt mit 6-2. Serena Williams macht einen guten Eindruck, auch wenn sie kämpfen muss. Ich finde, sie bewegt sich exzellent derzeit. Das haben wir auch schon anders gesehen. Und Aufschlag funktioniert und die Grundschläge funktionieren auch.
Ja, und Potapova ist eine Spielerin, die vielleicht technisch nicht herausragend ist, aber wenn sie fit ist, eigentlich in jedem Match drin bleiben kann, was die Bissigkeit angeht. Und ich finde, das ist ein bisschen, was sie auszeichnet und warum sie auch gegen Topspielerinnen häufig gute Matches hat. Sie ist jetzt schon eine, die schon mal gegen Angelique Kerber bei einem Grand Slam gewonnen hat und einfach so einen, ja, so ein, sag ich jetzt mal, so ein Mentalitätslevel abgreifen kann, auch wenn es eben die paar Schwächen in ihrem Spiel gibt oder so ein bisschen die vielleicht Harmlosigkeiten in ihrem Spiel gibt. Aber das war heute ein gutes Match von ihr und es wäre interessant gewesen, wenn sie den ersten Satz gewonnen hätte, ob wir dann eine Wiederholung vom letzten Jahr gesehen hätten, wo zum Beispiel Serena ja hier in der dritten Runde rausgegangen ist und sich einfach aus so einer engen Geschichte nicht mehr herausfinden konnte, aber im Endeffekt hat sie es souverän dann doch noch nach Hause gebracht und trotzdem schaut man sie an, denkt sich, 10% mehr wird sie wahrscheinlich schon abrufen müssen, um gegen Sabalenka zu bestehen.
Ja, Serena Williams hat hier eine gute Partie gebracht, aber mit Arina Sabalenka hat sie jetzt eine Gegnerin, die hier während des Turniers bislang wirklich überzeugt. Anne Lee hat im letzten halben Jahr einen fantastischen Sprung gemacht. Ich habe sie in der dritten Runde gegen Angelique Kerber bei den US Open gesehen. Da war sie noch ein bisschen lost, haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Hier hat sie gegen Alize Cornet in der zweiten Runde gewonnen und in der dritten Runde traf sie auf Arina Sabalenka und man hat sich gedacht, mit ihrer Art einfach Power zu generieren, mal gucken, vielleicht ist sie dann auch jemand für Arina Sabalenka und der die Sabalenka gefährlich werden kann. Aber Sabalenka hat von Anfang an aufs Gas gedrückt, hat von Anfang an dieses Armdrücken bestimmt und hat Anne Lee so ein bisschen vom Platz geschubst mit 6-3 und 6-1. Sabalenka zum zweiten Mal erst in ihrer Karriere in einem Grand Slam Achtelfinale, weil das war bislang ihre große Schwäche.
Und wahrscheinlich eins der souveränsten Grand Slam Matches, das sie bisher gespielt hat. Einfach jedes Mal, wenn hier eine enge Situation drin war, hat sie die dann doch für sich entschieden. Und gerade, ich glaube, es war im zweiten Satz, müsste 2-1 gestanden haben, wo sie sich immer und immer wieder draus befreit hat, wo Lee vielleicht auch ins Match hätte zurückkommen können. Und du hast angesprochen, Lee ist eine, die sehr elegant ist, die sehr schnell Power gewinnen kann, die eigentlich ein ziemlich komplettes Spiel hat, aber natürlich nicht die Kraft von Sabalenka hat. Nur bei Sabalenka ist immer die Frage, kann sie die Kraft auch auf den Boden bringen? Ist sie in der Lage, daraus dann auch was Zählbares zu machen. Und das ist bei ihr so die Frage gewesen über die letzten zweieinhalb, drei Jahre, wo sie so relevant war. Und da fand ich, dass das heute schon bemerkenswert war, wie sie sich befreit hat, wie sie in den engen Situationen gut serviert hat, wie sie in der Lage war, einen relativ sicheren Winner dann zu finden. Und das ist ein Niveau, mit dem sie Serena Williams zumindest gefährlich werden kann. Also sie wird überragend, glaube ich, servieren müssen, einfach weil Serena da normalerweise ein hohes Grundniveau bringt. Aber ich traue es ihr zu. Ich frage mich auch, ob wir hier einen Unterschied erleben könnten, allein wegen dem Publikum, weil Serena natürlich jemand ist, die so viele Fans hat, bei der das Publikum auch sehr schnell drauf anspringt und wo dann häufig so eine Atmosphäre entsteht. Und das werden wir hier jetzt nicht haben. Jetzt haben wir hier wirklich ein Match ohne Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein leichter Vorteil für Sabalenka wird.
Ich frage mich das auch, weil Sabalenka hat ja auch ganz gerne mal Probleme mit ihren Nerven gehabt, so in den letzten Jahren. Und ob nicht das vielleicht ihren Nerven zuträglich ist, wenn sie keinen Druck von außen hat, wenn sie nicht diese Atmosphäre hat, die werden wir wahrscheinlich nicht nochmal bekommen wie bei Kyrgios gegen Team. Aber es könnte eine ähnliche Atmosphäre geben, gerade wenn Serena Williams das Publikum so ein bisschen auf ihre Seite zieht und sie wollen alle den 24. Titel von Serena sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sabalenka, wenn sie ihre Nerven im Griff hält, daraus einen Vorteil ziehen kann. Das ist ein sehr, sehr interessantes Match. Und wie gesagt, wir haben es noch nicht gesehen. Deswegen können wir auch nicht so sagen, wie es laufen wird. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich freue mich da sehr drauf. Auf welches Match freust du dich mehr? Muguruza Osaka oder Sabalenka Williams?
Ich kann mir vorstellen, dass Sabalenka Williams noch ein bisschen spektakulärer werden wird, weil ich doch Naomi Osaka als klarere Favoritin sehe, als ich es jetzt bei Serena Williams tue.
Aber Muguruza scheint wieder in so einer Form zu sein, in der sie früher mal so durch so Grand Slams durchgewischt ist, wie so mit so einem Besen durch einen staubigen Raum. Muguruza hat gegen Serena Diaz mit 6-1, 6-1 gewonnen. Die hat drei Matches jetzt absolviert und hat 3 Stunden 15 auf dem Platz gestanden. Sie hat sich auch gerne mal selber das Leben schwer gemacht. Hier macht sie es nicht im Moment. Sie hat jetzt wohl mit die größte Aufgabe, die man im Damenturnier haben kann. Sie hat jetzt Naomi Osaka vor der Brust. Aber das, was wir bislang von Muguruza gesehen haben, das war höchst souverän.
Ja, und was man, glaube ich, manchmal vergisst, ist, welche gute Return-Spielerin sie ist. Wenn man heute aufs Match schaut, beide Spielerinnen haben 63% bzw. 62% erster Aufschläge drin. Muguruza gewinnt damit 71% und Diaz gewinnt 35%. Natürlich, Diaz ist eine schwächere Aufschlägerin als Muguruza, aber Muguruza ist auch Top 5 Return-Spielerin auf der Tour, wenn sie in der Form ist. Und da fängt dann natürlich das Interessante gegen Osaka an. Osaka hat heute eine schwache Aufschlagsquote gehabt, aber ist im Moment wahrscheinlich die beste Aufschlägerin auf der Tour. Also da haben wir dann schon mal die Beste gegen eine der Besten bei einem der Bereiche des Spiels. Und dann kann man nur gespannt sein, wie das in Rallyes aussieht. Und was Osaka heute wieder gegen Jabeur gezeigt hat, ist halt, dass sie eben neben dem Aufschlag auch eine der besten Grundlinienspielerinnen auf der Tour ist und vielleicht einen Tick aggressiver ist, als es Muguruza häufig ist, die dann eben doch nicht so die schlägert, mit denen sie es unbedingt sofort beendet, sondern die einfach durch Power und Konstanz ihre Gegnerinnen in Situationen spielt, wo sie dann die Öffnung im Court bekommt. Und da sehe ich Osaka leicht im Vorteil. Wenn Osaka allerdings auch in einem Match gegen Muguruza, was waren es heute, 43% oder so reinbekommen, dann könnte das natürlich eine enge Geschichte werden. Dann hat Muguruza allein wegen ihrer Return-Fähigkeiten das Potenzial, um in dem Match drin zu bleiben, es auch zu gewinnen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Osaka etwas besser servieren wird.
Was mich an Osaka heute beeindruckt hat gegen Ons Jabeur, ist dieses Spiel, dieses durchaus unorthodoxe Spiel von Ons Jabeur, hat Naomi Osaka nichts ausgemacht. Sie kann auf die Slices, kann sie gut reagieren, sie kann die Grundlinien-Rallys alle mitgeben. Wenn es wirklich draufgekloppt wird, kann sie mitgehen und sie kann selber ihr Tempo generieren. Und dann hast du das noch erwähnt, dass sie eine unglaublich gute Aufschlägerin ist. Also Ons Jabeur hat ihr die Amerikaner sprechen immer, they throw the kitchen sink at her. Und Ons Jabeur hat ihr alles entgegengeworfen und Naomi Osaka hat alles an sich abprallen lassen. Und die hat im Moment ein Selbstbewusstsein. Sie hat ja auch keine wirklich leichte Auslosung bislang gehabt, aber ist höchst souverän da durchgegangen. Ich glaube wirklich, dass Naomi Osaka, wenn man dieses Turnier gewinnen will, muss man an Naomi Osaka vorbei.
Ja, und ich sehe sie jetzt hier nicht als 90-10 Favoritin, sondern wirklich eher als 65-70% Favoritin. Und wenn Muguruza das schafft, dann gibt es ja eigentlich keine Spielerin mehr, die sie nicht schlagen kann. Nur Osaka ist vermutlich im Moment die größte Hürde, die wir auf Hardcourts im Damentennis haben.
Ja, das glaube ich auch. Iga Swiatek und Simona Halep, ich kann mich an irgendein Spiel erinnern aus dem letzten Jahr, als Iga Swiatek mal gegen Simona Halep gespielt hat. Iga Swiatek hat gegen Fiona Ferro mit 6-4 und 6-3 gewonnen und zeigt nach wie vor ihr unglaublich erwachsenes Spiel dann auch, weil sie hat eine Spielweise inzwischen, wo man nicht denkt, dass sie 19 oder 20 ist, sondern wo man denkt, sie ist seit 10 Jahren im Business drin, und sie hat Fiona Ferro, hat sie sich zurechtgelegt und hat sie weggearbeitet, und das war sehr beeindruckend zu sehen. Und sie trifft auf Simona Halep, die gegen Veronika Kudermetova eine richtig gute Leistung gebracht hat, die diesen Schrecken hatte gegen Ayla Tomljanovic in der zweiten Runde, wo sie beinahe ausgeschieden wäre, wo sie 3-5 im dritten Satz zurückgelegen hatte, und jetzt gegen Kudermetova war das eine richtig starke Leistung von Simona Halep. Ich komme nicht drauf, Swiatek gegen Halep, das haben wir doch letztes Jahr mal gesehen.
Ja, und vorletztes Jahr auch.
Auch vorletztes Jahr,
ganz unterschiedlich im Ausgang. Einmal hat Halep gewonnen, einmal hat Swiatek gewonnen. Hier natürlich ganz andere Verhältnisse als bei den French Open, wo Halep natürlich als große Favoritin damals noch reinging, wie die Bedingungen hier eigentlich hätten liegen sollen. Hier haben wir auf einmal schnelle Courts, etwas, das Swiatek in der Theorie durchaus entgegenkommen sollte. Auf der anderen Seite natürlich Halep, die trotz der Schnelle des Courts viel absorbieren kann. Und ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Und wenn wir jetzt heute auf das Match gucken gegen Ferro. Ferro hat eigentlich bei den kurzen Punkten und auch beim Aufschlag, sie hat hart gearbeitet, sie hat mitgehalten. Am Ende hat sie dann sogar einen kleinen Vorsprung bei den Punkten gehabt. Aber wenn wir dann gucken, bei den etwas längeren Ballwechseln, also alles ab 5 Punkten. Wenn wir da mal schauen, hatte Swiatek einen Vorteil von 36-19. Das ist einfach massiv. Und dann gucken wir auf die Winner. Sie hat einen Vorteil von 13-2. Und das ist natürlich die Fähigkeit, die sie hat, dass sie Ballwechsel aus dem Nichts beenden kann. Sie muss sich nicht darauf verlassen, einen starken Aufschlagstag zu haben oder besonders gut zu returnieren, sondern sie kann Ballwechsel beenden. Und das kann sie auch gegen Spielerinnen vom Level von Halep. Und daran wird sich wahrscheinlich so ein bisschen das Match entscheiden. Kann sie lang genug in den Rallyes drinbleiben und kann sie in diesen langen Rallyes dann wirklich dieses Level abrufen, wie hier gegen Ferro oder letztes Jahr bei dem French Open, oder ist Halep in der Lage, daraus dann eben wirklich ein Match zu machen, wo sie den Court unglaublich breit macht, wo sie Swiatek in Position bringt, wo die vielleicht ein klein bisschen falsch die Lage einschätzt. Also ist eine enge Geschichte und bin mir auch nicht sicher, wen ich da als Favoritin sehe, aber es war heute schon eine sehr beeindruckende Leistung von Swiatek.
Simona Halep hat allerdings auch beeindruckt und ich bin auch sehr gespannt. Wir haben jetzt zwei Ergebnisse erlebt, beide mal bei den French Open. Das erste Mal hat Simona Halep mit Swiatek relativ gemacht, was sie wollte. Beim zweiten Mal hat Swiatek Simona Halep komplett auseinandergenommen. Ich bin sehr gespannt auf das dritte Match zwischen den beiden. Und dann haben wir noch ein Match, was wir so vielleicht nicht erwartet hätten. Wir erleben nämlich Markéta Vondroušová gegen Suwaishe. Vondroušová hat gegen Sorona Kistea in 2 Sätzen gewonnen, 6-2, 6-4. Das war eine sehr souveräne Geschichte von Vondroušová gegen eine Kistea, die vorher Petra Kvitová aus dem Turnier genommen hatte. Suwaishe hat heute gegen Sara Errani ein Match gehabt, wo beide wahrscheinlich jeden Quadratzentimeter dieses Platzes ausgenutzt haben und der Ball auch auf jedem Quadratzentimeter dieses Platzes mal gewesen ist, weil Suwaishe so unglaubliche Winkel hat, weil Sara Errani, wenn sie in den Ballwechseln ist, einfach auch immer noch sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Sara Errani hat nach wie vor das Problem mit dem Aufschlaggips. Sie hat zwischendurch mehrfach versucht, den Ball hochzuwerfen und hat es nicht geschafft, obwohl die Aufschlagsleistung heute eher gut war für ihre Verhältnisse. Suwaishe, die vorher 2-mal gegen Errani verloren hatte, holt hier ein 3-5 im dritten Satz auf, gewinnt mit 6-4, 2-6 und 7-5 und steht im Achtelfinale. Und es ist einfach ihr Lieblingsturnier, diese Australian Open. Und Suwaishe ist einfach eine Bereicherung im Moment dann auch für dieses Turnier, weil sie in der zweiten Runde hat sie Bianca Andreescu besiegt, klar. Und jetzt steht sie gegen Markéta Vondroušová und könnte das erste Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale erreichen.
Ja, eine Kuriosität aus dem Match. Beide Spielerinnen haben mehr Punkte gegen den Aufschlag. Oder sagen wir so, beide haben es geschafft, mehr als 50% der Punkte gegen den Aufschlag der Gegnerin zu gewinnen. Sieht man, ich weiß nicht wie häufig, wahrscheinlich sehr, sehr selten. Und genau so eine Art von Match war das ja auch. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Higé mit Vondroušová macht. Ich fand, in dem Match hat man gesehen von Vondroušová, welche gute Defensive sie eigentlich hat. Sie hat so viele Bälle von Ciristea einfach zurückbekommen, so viel auch klug mit Slice gearbeitet, die Ballwechsel immer wieder neutralisiert, also quasi immer auf den Startpunkt gestellt. Jetzt bin ich gespannt, kann sie das auch gegen Higé? Kann sie da auch den Court einfach so gut abdecken und Higé entweder zu Fehlern zwingen oder sie dann mit dem bisschen mehr an Power überwältigen? Ich halte es für eine relativ offene Geschichte. Und wenn Hige hier ins Viertelfinale kommt, dann wäre das natürlich eine sehr erstaunliche Geschichte. Bei Wondrushova wird man es eher erwarten und die wird das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal in ihrer Karriere schaffen. Für Hige könnte das wirklich eine der letzten Chancen sein.
Ich bin sehr gespannt, wie das Match ausgehen wird. Auf jeden Fall war das so ein bisschen das abwechslungsreichste Match, das zwischen Super Hige und Sara Errani. Und Sara Errani, dass sie mit diesen Problemen, die sie hat mit dem Aufschlag, dass sie es jetzt immer noch schafft, die dritte Runde bei solchen Turnieren zu erreichen und dass sie sich durchkämpft und dass sie sich nicht entmutigen lässt, das ist dann auch bewundernswert. Oder?
Ja, also die große Frage bei ihr ist ja wirklich, kann sie das jetzt auf dem Sand umsetzen?
Ja.
Da sollte sie eben weniger Probleme mit dem Aufschlag haben, dass sie da direkt angegriffen wird. Und mit der Art, wie sie denkt und spielt, ist sie einfach immer noch eine der besten Spielerinnen auf dem Sand. Und kann sie da abrufen, was sie hier geschafft hat, könnte sie wahrscheinlich noch ein Stück weiterkommen. Und sie wird vielleicht hoffen, sagen wir nochmal 10% beim Aufschlag drauflegen, damit er irgendwann eben zwar keine Stärke ist, aber auch keine fundamentale Schwäche mehr, sondern nur noch eine Schwäche. Und dann kann man ihr wirklich zutrauen, nochmal zum Beispiel einen Lauf bei dem French Open hinzulegen.
Wir werden es sehen und wir schauen mal, wie es dann laufen wird übermorgen. Wenn wir auf die Ergebnisse oder auf die Matches von morgen schauen, dann sehen wir, dass in der Rod Laver Arena das Geschehen anfängt um 11 Uhr australischer Zeit beziehungsweise 1 Uhr deutscher Zeit. Karolina Muchova gegen Karolina Pliskova, danach Filip Krajinovic gegen Daniil Medvedev und Belinda Bencic gegen Elise Mertens in der Night Session. Anett Kontaveit gegen Shelby Rogers und Cameron Norrie gegen Rafael Nadal. In der Margaret Court Arena unter anderem Kaya Kanepi gegen Donna Vekic, Andrei Rublev gegen Feliciano Lopez, Julia Putintseva gegen Elina Svitolina, Ash Barty abends in der Margaret Court Arena gegen Ekaterina Alexandrova und Fabio Fognini gegen Alex Di Minaur. Das ist morgen ein Tag, der nicht ganz so viele Highlights hat. Tsitsipas gegen Humer könnte vielleicht noch gut werden. Khachanov gegen Berrettini. Auf welches Spiel schaust du am meisten?
Ja, zwei, die du gerade genannt hast. Fognini gegen Di Minaur ist etwas, was ich mir sehr spannend vorstelle. Ich glaube, man muss Di Minaur als leichten Favoriten sehen, aber es hätte natürlich ein ziemliches Zuschauer-Highlight werden können, einfach weil Fognini sich ja so reingockeln kann in ein Match und Di Minaur, da kann ich mir vorstellen, auch drauf anspringen würde. Dann ist die Frage, wie gut schaut es um Ash Barty aus, die ja schon leicht Verletzungsprobleme zu haben schien in der letzten Runde. Und wir hatten vorher schon Kringel um Alexandrova gemacht als einen möglichen Stolperstein. Ist das hier möglich? Ich denke, Nadal sollte relativ solide durchkommen. Bencic gegen Mertens, da müsste man Mertens im Moment als Favoritin sehen, auch nach den Leistungen, die Bencic bisher gebracht hat. Auf der anderen Seite ist das Turnier eine massive Chance für eine Spielerin wie Bencic, um mal richtig weit zu kommen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie Muchova gegen Pliskova ausgeht. Das haben wir schon mal in Wimbledon gesehen, vor knapp 2 Jahren. Das war damals ein 13-11 für Muchova. So eng sehe ich es jetzt auch, wer sich da am Ende durchsetzt, weiß ich nicht. Aber beide, glaube ich, hätten danach wirklich gute Chancen, weiterhin im Turnier zu kommen.
Karolina Pliskova ist ja so ein bisschen die Prototypin von unter dem Radar laufen. Ne? Von der erwartet man im Moment, oder erwartet niemand eigentlich irgendwas?
Kann man ja auch nicht mehr, nachdem, was sie eben nicht abrufen konnte in den letzten Jahren. Das ist halt so eine der wurden von der interessierten Öffentlichkeit wahrscheinlich 10-mal die Chance eingeräumt, Grand Slam zu gewinnen. Und jetzt wird sie vermutlich wirklich einen gewinnen müssen, damit die Leute es dann noch glauben.
Karolina Dimitrov-Pliskova.
Dimitrova-Pliskova.
Ja, genau. Das sind die Matches von morgen. Morgen wird es auch wieder einen Podcast, einen Daily geben, Daily Down Under. Sonntag auch. Nächste Woche müssen wir dann nochmal ein bisschen basteln. Aber wir versuchen so viel wie möglich dann unterzubringen hier. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich bin auf Twitter sehr, sehr viel unterwegs und begleite mit euch die Nacht. Oder wir gehen gemeinsam durch die Nacht. Das hört sich an wie ein Helene Fischer-Song, aber wir gehen alle gemeinsam durch die Nacht, durch den australischen Tennistag. Und es ist ein tolles Turnier und wir hoffen, dass es dann auch toll bleibt, wenn die Zuschauer nicht da sind. Bis nächsten Mittwoch ist es erstmal geplant, dieser Lockdown. Wir hoffen, dass er nicht länger als diese 5 Tage dauert. Dieser Circuit Breaker, wie die Behörden in Melbourne es nennen. Das war die aktuelle Ausgabe von unserem Daily Down Under. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns, wie gesagt, auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.